Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gastrogeplauder. Mein Name ist Petra Lünen und auch heute geht es um die neue Leitlinie kolorektales Karzinom. Meine Gesprächspartnerin heute ist Stefanie Reichermeier, die als Sprecherin und damit auch als Vertreterin der JUGA und als Absolventin der DGVS-Leitlinienakademie die Leitlinie unterstützt hat, gemeinsam mit den Koordinierenden Christian Pox und Matthias Ebert. Herzlich willkommen, Stefanie. Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
Stefanie, vielleicht willst du dich zuerst mal ein bisschen vorstellen. Mhm. Wer bist du, was machst du und wie bist du zur Leitlinie gekommen?
Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Stefanie Reichermeier. Ich bin Gastroenterologin, tätig im Klinikum in Amberg als Oberärztin und auch im angegliederten MVZ, derzeit allerdings in Elternzeit. Und bin noch Sprecherin der JUGA. Wir wechseln ja bald. Die neuen Sprecher sind gewählt, aber noch bin ich im Amt. Und die JUGA ist auch ja so ein bisschen der Grund, wie ich zur Leitlinie gekommen bin. Und zwar gibt es ja die Bestrebung der DGVS, die jungen Kollegen in die Leitlinienarbeit einzubinden. Und dementsprechend gab es einen Aufruf damals, als die Aktualisierung der Leitlinie fürs kolorektale Karzinom gestartet wurde. Und ich habe mich da gemeldet, weil ich das einfach sehr spannend fand und mir die Leitlinienakademie, die ich absolviert hatte, auch großen Spaß gemacht hat. Und ja, so bin ich dazu gekommen und durfte da als wissenschaftliche Assistenz der Koordinatoren fungieren, was wirklich sehr spannend war und ist und großen Spaß macht.
Ja, und wie du jetzt ja wahrscheinlich selber merkst, großer Spaß, sehr viel Arbeit und auch never-ending Arbeit. Also in dem Moment, wo wir hier sprechen, das dürfen wir verraten, in 2 Stunden haben wir die nächste Runde Absprache mit AWMF, dann geht es schon wieder um die Aktualisierung. Also mitgehangen, mitgefangen. Du wirst jetzt wahrscheinlich ewig in der Leitlinie kolorektales Karzinom feststecken, aber genau so soll es sein. Also ich find's toll, dass du mit dabei warst. Ich würde heute gerne mit dir so ein bisschen das Thema Prävention, vor allem auch Ernährung besprechen. Da gibt's doch ein paar interessante Neuerungen in der Leitlinie. Und vielleicht schaffen wir es auch noch in unserem Zeitrahmen so ein bisschen auf die Vorsorge einzugehen. Wir würden uns auf diese Themen fokussieren. Das Thema familiärer und hereditärer Darmkrebs, das würden wir so ein bisschen beiseite lassen, weil das den Rahmen hier absolut sprengen würde. Und da würde ich natürlich gerne auch auf 2 Podcasts verweisen, die ich schon mit Robert Hüneburg aufnehmen durfte. Die sind, wenn man sich für dieses Thema speziell interessiert, sicher auch nochmal hörenswert. Steffi, ich starte mal gleich mit der ersten Frage. Ja, wir wissen alle inzwischen doch ein bisschen was über gesunde Ernährung. Und natürlich gibt es auch Empfehlungen, Ernährungsempfehlungen, die wahrscheinlich allgemeingültig sind. Also Übergewicht ist immer schlecht, Bewegung ist immer gut, Rauchen ist auch immer schlecht. Wie sieht's denn aus beim kolorektalen Karzinom? Gibt es eine Form von protektiver Ernährung, die spezifisch auch beim KLK sinnvoll sein könnte?
Ja, also generell hast du natürlich recht, wenn man sich an die allgemeinen Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin hält, die ja letztes Jahr erneuert worden sind, dann fährt man auch in Bezug aufs kolorektale Karzinom nicht schlecht, wie auch in Bezug auf viele andere Volkskrankheiten. Die wesentlichen Punkte sind, glaube ich, hinlänglich bekannt. Es soll sich um eine pflanzenbasierte Mischkost handeln mit eher wenig Fleisch, vor allem wenig rotem Fleisch und prozessiertem Fleisch. Die Klassiker Nikotin, Alkohol hast du eigentlich schon genannt. Man sollte darauf achten, viel Vollkornprodukte, Ballaststoffe zu essen und wenig hochverarbeitete Lebensmittel im Sinne von Lebensmitteln, die mehrere industrielle Verarbeitungsschritte durchlaufen haben und viele Zusatzstoffe haben. Was jetzt beim kolorektalen Karzinom besonders ist, ist das Thema Milchprodukte. Beim kolorektalen Karzinom konnte tatsächlich gezeigt werden, dass es einen protektiven Effekt durch Milch gibt. Und das steht im Gegensatz zur Ernährung eigentlich bei anderen Krebserkrankungen, wo dieser Effekt eigentlich nicht gezeigt wurde.
Also das hat mich total überrascht. Ihr habt auch eine super Tabelle in der Leitlinie, wo ihr die Risikoreduktion angebt. Bei den Milchprodukten ist das -13%. Das ist ja schon im oberen Bereich der protektiven Nahrungsmittel. Ja. Was heißt denn das jetzt? Soll ich mehr Käse essen oder besser abends vorm Schlafen gehen ein Glas Kakao oder Milch? Oder wie geht man jetzt in der Praxis mit so einer Empfehlung um? Also wenn du jetzt Patienten beraten würdest, was würdest du denen da mitgeben?
Ja, ich finde eigentlich das Schöne an dieser Empfehlung oder an diesem Thema ist ja, dass es doch relativ leicht im Alltag umzusetzen ist und viele Patienten machen es vielleicht schon oder sind nah dran. Bei dieser Tabelle, die du angesprochen hast, sind nämlich auch Grammzahlen angegeben. Das heißt, wie viel Milch muss ich täglich aufnehmen, um diese Risikoreduktion von 13% zu erreichen? Und da sind es bei den Milchprodukten 400 Gramm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Frühstück mache mit irgendwie Milchkaffee und dann einen Joghurt mit Müsli-Früchten, vielleicht noch Käse irgendwie integriere in mein Mittagessen und als Zwischensnack zum Beispiel noch irgendwie Quark oder Kefir, dann bin ich schon relativ nah dran an den 400 Gramm.
Ja, spannend. Wir hatten ja auch mal einen Podcast zum Thema Leberprotektion durch Kaffeegenuss. Vielleicht erhöhe ich dann einfach mal meinen Milchkonsum im Kaffee und habe dann gleich einen doppelten Effekt. Aber nein, das ist ernst zu nehmen. Ich finde das eine sehr spannende Empfehlung und ihr habt das ja wirklich evidenzbasiert aufgearbeitet. Also eine sehr interessante, spannende neue Erkenntnis. Ich würde gerne so ein bisschen noch einen Schwenker machen. Ernährung spielt ja nicht nur in der Protektion für Karzinomerkrankung generell und spezifisch jetzt kolorektal eine Rolle, sondern ihr habt auch ein Kapitel eingefügt neu zur Rolle der Ernährung nach OP und im Verlauf der Tumorerkrankung. Und das ist auch evidenzbasiert aufgearbeitet und ich glaube, das ist immer so das, was man ja dem Patienten auch so als selbstwirksame Idee und Möglichkeit mit auf den Weg geben kann. Vielleicht kannst du dich dazu auch nochmal äußern, wie wichtig ist Ernährung, Ernährungstherapie im Verlauf, also nach OP, auch in der Nachsorge, also nach durchgestandener Tumorerkrankung, vielleicht kannst du das auch nochmal ein bisschen beschreiben.
Ja, auch ein sehr schönes Thema, wie du sagst. Es gibt ein neues Kapitel, das sich mit Ernährungsempfehlungen oder Ernährungstherapie bei bereits an kolorektalem Karzinom erkrankten Patienten beschäftigt. Und da gibt es neue Empfehlungen und zwar sehr starke Empfehlungen. Also Leitliniensprache ist ja allen bekannt. Soll-Empfehlungen sind der stärkste Grad sozusagen. Und da gibt es die neue Empfehlung, dass der Erfassung des Ernährungsstatus bei Diagnosestellung durchgeführt werden soll. Dazu können die bekannten Scores verwendet werden, zum Beispiel das Nutrition Risk Screening 2002 ist da ein Beispiel empfohlen. Und der Grund für diese starke Empfehlung ist einfach, dass man festgestellt hat, dass die Ernährung auch bei schon erkrankten Menschen eine wichtige Rolle spielt, weil sie prognostisch bedeutsam ist.
Jetzt haben wir einmal das Thema Ernährung. Welche Rolle spielt die Mangelernährung, also wirklich das diagnostizierte Defizit?
Ja, auch die Mangelernährung ist da natürlich relevant und in puncto Mangelernährung gibt es zwei weitere Empfehlungen und zwar einmal betreffend die Mangelernährung oder das Risiko für die Mangelernährung auch bei allen Patienten mit Darmkrebs. Da ist die Empfehlung, dass eine Ernährungsintervention bzw. Beratung durchgeführt werden sollte und bei Patienten nach Stoma-Anlage oder Stoma-Rückverlagerung ist sogar die Empfehlung noch stärker und zwar soll bei diesen Patienten eine Ernährungsberatung stattfinden.
Also Lebensstilberatung, Ernährungsberatung nicht nur sozusagen schon beim Allgemeinarzt im Rahmen von Check-up oder beim Arztkontakt, sondern eben auch gerade in der Nachbetreuung von Patienten, grundsätzlich wahrscheinlich krebserkrankten Patienten, aber speziell jetzt hier beim KLK auch evidenzbasiert aufgearbeitet. Wie wird das umgesetzt? Wie ist da so die Praxis? Muss man da ein bisschen Propaganda für machen, dass das auch in der Realität ankommt, dass Ärzte sich das nochmal richtig bewusst machen? Wie schätzt du da die Versorgungslage ein?
Ja, also das denke ich auf jeden Fall, dass es da noch Werbung für das Thema
Werbung
braucht.
Genau. Nehmen wir lieber das Wort Werbung.
Genau. Ja, Propaganda ist so negativ besetzt, aber genau, das ist auf jeden Fall die Ernährung, Ernährungsberatung hat noch nicht so einen großen Stellenwert, nicht so eine gute Lobby vielleicht auch. Und da hoffen wir natürlich, dass das durch die neuen Empfehlungen der Leitlinie vielleicht auch geändert wird in Zukunft.
Ja, vor allem, wie gesagt, ihr habt jetzt wirklich eine Evidenzbasis dafür geschaffen. Da kann man das auch nicht einfach so als so eine allgemeingültige Empfehlung wegtun, sondern ich denke, das hilft vielleicht auch, das Thema nochmal mehr in den Fokus zu nehmen. Jetzt hatten wir eben Prävention, Ernährung. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist medikamentöse Prophylaxe. Die ist ja schon so ein Dauerbrenner, gerade beim KLK. Gibt es da neue Erkenntnisse oder ist es nach wie vor so eine richtige, sinnvolle medikamentöse Prophylaxe? Gibt es einfach nicht.
Ja, nach wie vor ist es so, dass die Leitlinie sich da nicht zu einer eindeutigen Empfehlung äußert. Es gibt Hinweise, dass in Meta-Analysen eine Risikoreduktion für die Einnahme von ASS stattfindet, wie auch für die Einnahme von COX-2-Hämmern bzw. NSARs. Aber insgesamt muss man leider sagen, gibt es einige Probleme bei der Bewertung dieser Studien. Und zwar ist die Dosis uneinheitlich. So ist zum Beispiel das Low-Dose-ASS ganz, ganz unterschiedlich definiert von Studie zu Studie. Auch ist die Dauer der Einnahme unklar und zu wenig Beachtung finden wahrscheinlich auch in diesen Studien die Nebenwirkungen, die man dadurch hervorruft und auch die Blutungskomplikationen, die teilweise auch erhöht waren bei den ASS-Studien, allerdings zu wenig strukturiert erfasst worden sind, sodass einfach die Nutzen-Risiko-Abwägung da noch nicht ganz klar ist.
Also es gibt schon doch auch eine Empfehlung, man sollte keine Medikamente in der Primärprophylaxe einsetzen. Ne? Soweit äußert sich die Leitlinie dann schon relativ klar, finde ich.
Ja.
Springen wir vielleicht mal über zu dem Thema Vorsorge, Früherkennung. Wir haben jetzt gerade Anfang des Jahres eine Gesetzesänderung gehabt. Die Früherkennung ist auch für Frauen auf 50 Jahre bei der Koloskopie runtergesetzt worden oder mit der männlichen Vorsorge homogenisiert worden, was, glaube ich, in der Praxis auch ein guter Weg ist. Das ist auch in der Leitlinie natürlich aufgeschrieben so. Vielleicht kannst du noch mal vorstellen, die gesetzliche Darmkrebsvorsorge, die wir hier anbieten, ist Koloskopie und der immunologische Test mit entsprechenden Zeitintervallen. Wie positioniert sich denn die Leitlinie zur Sigmoidoskopie? Das ist ja was, wo es ganz viele Studien, neue Studien auch gibt, wo so ein bisschen kontrovers diskutiert wird, ob das nicht auch eine sinnvolle Möglichkeit zur Vorsorge ist.
Ja, also die Leitlinie äußert sich in Bezug auf die Vorsorgeverfahren, bei denen die Wirksamkeit nachgewiesen ist. Das sind im Wesentlichen Koloskopie, Sigmoidoskopie und der immunologische Stuhltest, so dass sie eigentlich als gleichwertig in der Empfehlung dargestellt werden.
Mhm.
Eben weil, wie du ganz richtig sagst, für die Sigmoidoskopie gibt es auch gute Evidenz, dass sie die KLK-Inzidenz senkt, die Mortalität auch geringfügig zumindest senkt. Und natürlich, logischerweise, sind diese Daten viel besser für das distale Kolon, weil der Einfluss auf die nicht einsehbaren Darmabschnitte ist da jetzt natürlich nicht vorhanden.
Mhm.
Allerdings muss man sagen, die Sigmoidoskopie, wie gesagt, man sieht nicht den ganzen Darm ein und sie hat natürlich noch andere Probleme. Und zwar gibt es keine Qualitätsstandards für die Sigmoidoskopie in Deutschland.
Mhm.
Und sie ist, was wahrscheinlich in der Realität auch einfach ein praktisches Problem sein wird, ist, dass sie nicht abgerechnet werden kann im ambulanten Bereich.
Ja, nicht, aber die Leitlinie ist natürlich auch immer ein Gedankenanstoß für Evaluation von Vorsorgeprogrammen.
Auf jeden Fall.
Würdest du da schon sagen, also es gibt keine Hierarchie der Vorsorgemethoden. Also im Grunde genommen stellt ihr alle drei Möglichkeiten auf eine Ebene, natürlich immer mit entsprechenden Intervallen verbunden. Würdest du schon sagen, dass man da auch in die gesetzliche Vorsorge nochmal gucken muss und vielleicht da auch nochmal irgendwie dran schrauben muss?
Möglicherweise ja. Ich denke, es ist immer eine Abwägung in Bezug auf den individuellen Patienten. Man muss das natürlich besprechen mit jedem Patienten, was die Möglichkeiten sind und dann gemeinsam entscheiden. Wie gesagt, die Sigmoidoskopie ist weniger aufwendig, hat eine niedrigere Komplikationsrate verglichen zur Koloskopie, was möglicherweise den ein oder anderen Patienten vielleicht dann eher dazu bewegen, überhaupt zur Vorsorge zu gehen.
Ja. Ja, finde ich gut. Ein Punkt, den ich gerne noch mit dir besprechen würde, Stefanie, ist der Stellenwert genetischer Stuhltests. Die sind meines Wissens in den USA bereits im Einsatz. Wie positioniert sich denn da die Leitlinie?
Ja, du hast recht. Best-Practice-Leitlinien der amerikanischen gastroenterologischen Gesellschaft sind diese genetischen Stuhltests gleichgestellt mit den immunologischen Stuhltests. Die deutsche Leitlinie positioniert sich da jetzt zurückhaltender, muss man sagen. Es geht ja da um diese Multitarget-Stuhl-DNA-Tests, die tumorspezifische DNA-Marker im Stuhl nachweisen sollen. Und das Problem dabei ist, dass sie zwar eine sehr hohe Sensitivität haben, aber auch eine relativ geringe Spezifität. Das heißt, das führt zu mehr falsch positiven Ergebnissen als beim herkömmlichen immunologischen Test. Und anderes Problem ist da auch die Wirtschaftlichkeit. Die sind halt deutlich teurer als der IFOP, circa 20 Mal teurer, kann man sagen. Und diese Probleme in Kombination führen dazu, dass man es in der Breite noch nicht empfehlen kann. Im Einzelfall, denke ich, kann das sicherlich sinnvoll sein.
Mhm. Also auch da müssen wir so ein bisschen noch abwarten, wie sich die Studienlage entwickelt. Wie ist es bei den Bluttests? Auch die sind ja immer, werden ja immer wieder zitiert.
Ja, auch da noch Zurückhaltung, sage ich mal, in der aktuellen Leitlinie. Es ist sicherlich ein vielversprechender Ansatz, aber bisher gibt es keine ausreichenden Daten zum breiten Einsatz. Teilweise niedrige Sensitivität und keine ausreichende Spezifität sind da Probleme, sodass letztlich der klinische und auch der gesundheitsökonomische Nutzen nicht nachgewiesen werden konnte.
Mhm.
Anderes Problem in dem Punkt ist, denke ich, auch, dass diese Tests häufig nicht standardisiert sind, es noch keine validierten Grenzwerte gibt, so dass das Ganze eher einen experimentellen Ansatz hat und vielleicht eher in dem Forschungsrahmen momentan noch eingesetzt werden sollte.
Also vielleicht nochmal kurzes Fazit. Die Leitlinie positioniert sich positiv zu Koloskopie, immunologischem Test, aber auch Sigmoidoskopie, wobei man in der Versorgung sagen muss, die Sigmoidoskopie ist im Grunde genommen in der Vorsorgeuntersuchung nicht abrechenbar und insofern noch nicht so wirklich im System integriert, aber ist im Grunde genommen eine Alternative, die man im Auge behalten muss. Habe ich das richtig zusammengefasst? Würdest du das so unterschreiben?
Ja, da kann ich voll und ganz zustimmen.
Okay, sehr gut. Ja, dann noch vielleicht auch einmal das, was auch immer wieder diskutiert wird, die Versorgungslage nach durchgeführter Vorsorge. Also zwei Beispiele. Einmal, ich habe positiven IFOP-Test. Da gibt es ja Daten, dass viele dieser Patienten gar nicht zur, dann wäre ja der nächste Schritt sozusagen die vollständige Koloskopie und dass viele Patienten auf diesem Weg verloren gehen und umgekehrt unauffällige Koloskopie und trotzdem wird sozusagen der dann empfohlene Vorsorgerhythmus, nämlich keine Zweituntersuchung innerhalb der nächsten 10 Jahre nicht eingehalten. Also Unterversorgung und Überversorgung. Vielleicht kannst du da noch 2 Worte zu sagen.
Ja, ich denke, da hast du recht. Das sind auch verbesserungswürdige Punkte. Der positive IFOP sollte schon, wenn er einmalig positiv ist, zur Koloskopie führen. Auch aus einem praktischen Grund einfach. Es wird ja dabei okkultes Blut im Stuhl nachgewiesen und das Karzinom, sofern der Patient denn eins hat, blutet ja nicht andauernd. Das heißt, wenn der IFOP einmal positiv ist, dann sollte der Patient koloskopiert werden, was leider nicht immer passiert und auch, wie, glaube ich, mit den Ernährungsinterventionen auch noch mehr Werbung bedarf. Und der andere Punkt, den kennen wahrscheinlich auch ganz viele aus der ambulanten Tätigkeit, dass Patienten, die zum Beispiel vor 3 Jahren koloskopiert wurden, dann warum auch immer doch wieder einen IFOP bekommen und der dann irgendwie auffällig ist und dann zur Abklärung geschickt werden, was man dann natürlich macht, aber was eigentlich nicht der Leitlinienempfehlung entspricht.
Ja, danke, dass du das nochmal so ein bisschen klargestellt hast hier. Ja, wir sind schon fast am Ende. Stefanie, wenn du jetzt eine Take-Home-Message für dich formulieren würdest aus der Leitlinie Bereich Prävention und Früherkennung, was wäre für dich so die wichtigste Botschaft, die du gerne noch den Leuten, den Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ja, vielleicht 2 Punkte. Zum einen ganz persönlich als angehende Ernährungsmedizinerin und jemand mit Faible auch für Ernährung vielleicht, finde ich das wichtig, die Ernährung als Präventionsmaßnahme zu verstehen und das auch noch mehr unter die Leute zu bringen sozusagen und auch bei den schon erkrankten Patienten die Mangelernährung am Schirm zu haben, weil man damit eigentlich relativ einfach, finde ich, dem Patienten gut helfen kann und auch gute Werkzeuge an die Hand geben kann, wie sie selber entweder überhaupt prinzipiell die Erkrankung oder auch den Krankheitsverlauf vielleicht positiv beeinflussen können. Und mein 2. Punkt wäre in puncto Darmkrebs-Screening, Vorsorge. Wir haben jetzt da viel drüber gesprochen, was ist besser, Koloskopie, Sigmoidoskopie oder vielleicht auch nur der IFOP. Ich denke, zusammenfassend lässt sich sagen, irgendeine Screening-Maßnahme ist besser als gar keine Screening-Maßnahme.
Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich finde, das sind 2 super Botschaften. Vielen Dank. Ich glaube, ein super knackiger und sehr präziser Podcast. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, weitere Themen aus der Leitlinie besprochen haben, die ist ja nun wirklich umfangreich aktualisiert worden, schreiben Sie uns gerne eine Mail. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Und dir, Steffi, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.